Wir haben heute ein Thema, was mal ein bisschen abseits von Intensiv- und Notfallmedizin ist. Wir wollen über Höhenmedizin reden. Und da haben wir Despina zu Gast. Hallo Despina, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Despina, magst du uns mal einen kurzen Einblick geben, mit wem wir hier sprechen?
Ja, also ich bin Despina. Ich bin Fachärztin für Anästhesie, als Notärztin und Telenotärztin tätig in Aachen. Und ja, in meiner Freizeit bin ich vor allem gerne in den Bergen unterwegs.
Ah. Ich habe noch wen dabei, der gerne in Bergen unterwegs ist. Paula ist auch noch da. Hallo Paula.
Hallo. Genau, passenderweise, also du hast schon gesagt, du bist gerne in den Bergen unterwegs. Aachen liegt ja jetzt nicht so richtig in den Bergen, wie ich weiß. Genau, deswegen, wie hast du dich denn, also wenn dich das Thema jetzt interessiert, wie hast du dich denn da mit weiter beschäftigt?
Ja, also einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eigentlich so fast schon immer, aber intensiver, vor allem seit ich studiere, gerne in die Berge gehe, wandern, klettern, bergsteigen, all sowas, habe ich irgendwann gedacht, das ist ein guter Punkt, wo man auch halt Hobby und Beruf irgendwie miteinander verbinden kann, oder wollte mich einfach auch intensiver damit beschäftigen und habe dann mich entsprechend mit Berg- und Höhenmedizin befasst und ein bisschen auch mit Expeditionsmedizin und dann da so Kurse besucht, in denen man auch entsprechende Diplome erwerben kann. Das nennt sich dann International Diploma for Mountain Medicine und International Diploma in Wilderness and Expedition Medicine.
Ah, spannend. Um erstmal das Ganze so ein bisschen einzufangen, ab wann spricht man denn von Höhe und dann Höhenmedizin? Kannst du das ein bisschen umreißen?
Ja, also Höhe, das ist also quasi High Altitude, da gibt es keine ganz einheitliche Definition zu, aber meistens kann man sagen, dass man so ab 2500 Metern schon deutliche Auswirkungen merkt auf jetzt den eigenen Körper und unsere Physiologie. Teilweise auch schon ab 2000 Metern.
Ja, kann ich bestätigen. Also mir richtig schlecht ging es mir eigentlich meistens, oder das eine Mal, dass es mir richtig schlecht ging, so ab 4000. Aber
Ja.
Also vor allem, wenn man aus Aachen denkt, man müsste an seinem 3 Tage langen Wochenende dann so in die Schweiz fahren und auf so ein 4000er steigen, dann kann man das schon auch am eigenen Leib erleben. Das kann ich aus Erfahrung sagen.
Ja, Paula, da sprichst du was richtig Wichtiges an, ne? Das ist so die Aufstiegsgeschwindigkeit so ein bisschen und wie schnell komme ich in welche Höhe? Das ist ein richtig wichtiger Faktor.
Ja. Wobei ich, wo es mir schlecht ging, war Mount Kenia und ich habe vorher 2 Monate auf 1,9 gearbeitet im Krankenhaus in Kenia, so dass ich persönlich dachte, körperlich fit und 2 Monate so ein bisschen Gewöhnung, also Hannover quasi null. Ich glaube, wir sind 50 Meter drüber, aber quasi null. Dann 1900, aber ab 4000 war wirklich, also Kopfschmerzen aus der Hölle. Jeder, der mich kennt, ich habe drüber nachgedacht, ob ich wieder absteigen muss. Ich habe es nicht gemacht. Aber allein, dass ich drüber nachdenke, heißt schon was. ja.
Ja, kann ich aber bestätigen, das erste Mal. Also es kommt ja so ein bisschen auf die Schlafhöhe an, aber jetzt steigen wir schon fast tief ein. Aber das erste Mal, dass ich so knapp an den 4000 geschlafen habe, da habe ich auch gedacht, ey, es ist egal, was ich mache, diese Kopfschmerzen gehen nicht weg. Und das ist dann aber am zweiten Tag auch schon besser geworden.
Was mich noch kurz interessieren würde, ist, das ist ja doch ein sehr spezielles Thema und jetzt geht ja auch nicht jeder gerne in die Berge. Magst du noch kurz sagen, warum könnte das denn vielleicht auch für Leute spannend sein, die jetzt nicht so die Berührungspunkte mit Bergen haben?
Also was halt, man muss sagen, so Berg- und Höhenmedizin, das befasst sich natürlich schon so mit den besonderen Umgebungsbedingungen, die wir da haben, also Berge und Höhe entsprechend, und den Auswirkungen auf und die Anpassungen durch den menschlichen Organismus und dann natürlich auch irgendwann die zugehörige medizinische Versorgung. Aber das Ganze ist halt so spannend, weil das pure angewandte Pathophysiologie ist. Und das sind halt so Bedingungen und Grundlagen, die uns auch in unserem täglichen Beruf immer wieder begegnen werden. Ich hoffe, das können wir gleich auch ein bisschen deutlich machen, wenn wir da einsteigen. Und ja, das sind halt, also an sich ist auch mega cool zu sehen, was für extreme Bedingungen unser Körper halt teilweise kompensieren kann. Und extreme Bedingungen schaffen wir ja manchmal auch für unsere Patienten oder wir ja begegnen Patienten, die einfach schon in extremen Bedingungen sich befinden, keine Ahnung, wenn sie einen großen Blutverlust erlitten haben oder ähnliches. Und deshalb denke ich, dass das Sachen sind, wo jeder von uns was mit anfangen kann.
Es ja, liegt denn ja auch der Anästhesie sehr nahe. Anästhesie ist ja auch so angewandte Physiologie in vielen Bereichen.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also zumindest ist es das, was das Fach für mich so auch, oder einer der Punkte, die das Fach für mich so super spannend machen.
Nur weil du es gerade angesprochen hast, auch wenn wir da gar nicht weiter tief einsteigen wollen, Expeditionsmedizin, was macht Expeditionsmedizin aus?
Also diese Expeditions- und Wildnismedizin ist natürlich noch ein bisschen breiter und umfassender. Und hier geht es dann auch darum, dass man letztlich an entlegenen Orten ist, wo es eine eingeschränkte oder nicht vorhandene Infrastruktur gibt. Insbesondere natürlich auch dann Gesundheitsinfrastruktur, die gar nicht da ist. Die Umgebungsbedingungen da können sehr divers sein. Es kann von einer Wüstenexpedition bis zu einer Antarktisexpedition gehen. Und da muss man dann natürlich noch andere Dinge beachten, wie organisatorisches, keine Ahnung, wie baue ich überhaupt so ein Camp oder Basecamp auf, wie kann ich eine vernünftige Wasserversorgung gewährleisten, was muss ich hygienisch beachten und was sind mögliche Evakuierungsoptionen, wie kann diese Evakuierung organisiert werden. Und da kommt dann auch teilweise die lokale Bevölkerung, also wenn dann da irgendwie eine Expedition ist, wo ein Arzt dabei ist, dann wird sich auch die lokale Bevölkerung mal an diesen Arzt oder Medic, wie auch immer jetzt das begleitet ist, wenden und dann musst du da teilweise Grundversorgung auch für lokale Bevölkerung machen und wirst vielleicht auch mit so Fragestellungen konfrontiert, die du sonst noch gar nicht kennst.
So Augen und Zähne und so, solche feinen
ja,
Dinge.
Ja, genau, also dass du dann da hier mal irgendwie einen Zahn ziehen musst oder sowas, was du halt vielleicht noch nie getan hast.
Ja, klingt so, als würde man da ganze Bücher drüber schreiben können, aber auch super spannend. Kommen wir, glaube ich, zur Höhenmedizin, um den Bogen. Yes. Ja, ich glaube, das, was uns als erstes in den Kopf kommt, ist der veränderte Luftdruck und die damit veränderte Atmung. Willst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, genau. Also wie du schon sagst, dass der veränderte Luftdruck ist das, was man am ersten merkt. Also es ist halt so, dass warum wird das Atmen überhaupt schwerer? Die Luft wird letztlich dünner sozusagen, also der Umgebungsluftdruck nimmt ab. Der Sauerstoffanteil in der einatmenden Luft bleibt natürlich erstmal gleich, ne? Aber absolut steht uns dann dadurch deutlich weniger Sauerstoff zur Verfügung.
Stichwort ist Partialdruck.
Ganz genau, ne? Der Anteil ist gleich, aber der Partialdruck letztlich fällt ab, weil der Gesamtpartialdruck, also der atmosphärische Druck halt abgenommen hat. Und im Studium haben wir ja alle mal die alveoläre Gasgleichung gelernt und uns mit dieser Zusammensetzung der Atemluft beschäftigt. Alle, die sich dann noch in irgendeiner Form mit Beatmung aktuell auseinandersetzen, also von Anästhesistin, Intensivistin, Notärztin, Überdruckmedizinerin, haben sich dann auch bestimmt mal Gedanken gemacht, ja, wie kann ich denn das Ganze überhaupt beeinflussen? An welchen Stellen dieser Gleichung kann ich vielleicht eingreifen? Ich will jetzt auch gar nicht diese alveoläre Gasgleichung hier vorlesen oder ähnliches. Aber so, wenn man sich mal auch gar nicht im Detail daran erinnert, aber so 2 bis 3 Variablen nochmal ins Bewusstsein ruft, dann kann man daran ganz gut den Einfluss der Umgebungsbedingungen, die jetzt in der Höhe natürlich verändert sind, darstellen und auch so einen ersten Bausatz für Stellschrauben zur Anpassung herausarbeiten. Also ihr erinnert euch wahrscheinlich alle noch daran, dass dieser alveoläre Partialdruck, also der Sauerstoffpartialdruck, durch verschiedene Dinge beeinflusst wird. Und wichtig da ist natürlich als allererstes mal die inspiratorische Sauerstofffraktion, FiO2. Also der Anteil von Sauerstoff in unserer Einatmenluft. Es erscheint erstmal vollkommen trivial, dass das jetzt wichtig ist. So, der Anteil hatten wir gerade schon gesagt, oder die Fraktion von 0,21 bleibt auch in der Höhe so. Das kann man natürlich beeinflussen.
Das ist die häufigste Fangfrage.
Genau, das stimmt, ne? Es ist auch letztlich ein bisschen gemein, weil in manchen Sachen wird es dann auch teilweise anders dargestellt, aber das ist dann zur Veranschaulichung. Genau, und das können wir ja natürlich beeinflussen. Das können wir, machen wir ja täglich. Und auch in großen Höhen wird dann irgendwann halt Sauerstoff mitgenommen und supplementiert. Ja, die zweite Stellschraube sozusagen oder der zweite Faktor, der sich ändert, ist dann der atmosphärische Luftdruck oder der Umgebungsluftdruck. Und das hatten wir ja gerade schon gesagt, der nimmt an der Höhe halt ab. Auf Meereshöhe haben wir da einen Umgebungsluftdruck von 760 mm Hg. Wir Mediziner nutzen ja immer diese schöne Einheit. In SI-Einheiten wären das 101 Kilopascal. Und auch das kann man gegebenenfalls beeinflussen. Jetzt, wenn wir von der Höhe sprechen, wäre das mit einer portablen Überdruckkammer der Fall. Das Wirkprinzip dahinter ist halt letztlich die hyperbare Oxygenierungstherapie. Manche kennen das vielleicht so ein bisschen aus der Therapie von einer Kohlenmonoxid-Intoxikation.
Diese portablen Überdrucksäcke sind diese orangenen, gelben oder roten Würste, die man vielleicht aus irgendwelchen Filmen kennt, wo dann ein Mensch drin liegt. Und es ist
diese
relativ eng da drin.
Ja.
Ich sehe hier viele Überschneidungen zur Tauchmedizin.
Ja.
Also ich selbst
ja,
gehe sehr gern tauchen. Ja.
Ja, auch ein weiteres Hobby von mir. Die Kurse kann ich auch empfehlen. Genau, und auch da ist halt wieder eine angewandte Pathophysiologie. Richtig gut.
Ja, stimmt.
Ja, und dann noch das dritte, was wir uns anschauen sollten von dieser alveolären Gasgleichung oder nicht vergessen dürfen, ist der arterielle bzw. auch alveoläre CO2-Partialdruck. Also eine der Grundannahmen in der alveolären Gasgleichung ist ja, dass der arterielle CO2-Partialdruck etwa dem alveolären entspricht, dass sich hier ein Gleichgewicht einstellt. Es gibt natürlich immer auch Sonderfälle, wo das halt nicht der Fall ist. Genau, und das können wir auf jeden Fall beeinflussen. Ist eben klar, machen wir auch täglich, zum Beispiel durch unsere Atemfrequenz. Und ein weiterer Einflussfaktor wäre natürlich Stoffwechsel und Aktivität. Also vor allem für die CO2-Produktion dann. Und was damit in der Höhe passiert, ist ehrlicherweise auch ziemlich spannend. Aber ich glaube, das schauen wir uns später mal an. Denn da habe ich auch ein ganz cooles Beispiel aus einer praktischen Studie mitgebracht.
Okay, also ich glaube, wenn man das Ganze nochmal zusammenfassen will, durch den geringeren Luftdruck oder atmosphärischen Druck sind weniger Sauerstoff, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage, Sauerstoffmoleküle da. Sie sind prozentual, sind genauso viele da, aber sind weniger auf das gleiche Volumen da. Und genau.
Damit, ich finde, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie mit dem HB und mit dem Plasmavolumen. Dass halt ja, wenn jetzt jemand blutet, bevor man Volumen zuführt, der HB stabil bleibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie nur in meinem Kopf logisch ist, aber ich finde, das ist so ähnlich.
Ja, in gewisser Weise ist es das ja auch, weil du hast ja quasi eine Gesamtheit und eine Konzentration. Und dann musst du halt immer überlegen, was jetzt gerade verändert wird und ob das eine unabhängig von dem anderen verändert wird.
Wann wird das Ganze denn relevant?
Ja, also wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Aachen und so weiter gelacht. Also der höchste Berg in Aachen ist tatsächlich der Lußberg mit 264 Metern. Wenn ich da jetzt meine Laufrunden drehe, dann werde ich davon noch nichts merken. Ne? Der versierte Aachener wird jetzt noch sagen, ja, aber Moment mal, der Dreiländerpunkt ist doch höher. Ja, das stimmt. Der hat 322 Meter, aber der Dreiländerpunkt ist auf dem Walserberg und der gehört zu den Niederlanden. Deshalb dürfen wir den leider nicht für uns beanspruchen. Ja, und das heißt also, da merken wir noch nichts, aber so richtig.
Ist das die höchste Erhebung der Niederlande? Entschuldigung.
Ja, ist es. Der höchste Berg der Niederlande.
Okay.
Ja, deshalb wollen die den natürlich auch nicht abgeben, ne?
Ja.
Ist ja klar.
Ja.
Genau. Ja, da wird man also noch nichts merken. Also so richtig ab sozusagen, man kann die Höhenlagen so ein bisschen einteilen und ab einer moderaten Höhe, da spricht man von 1500 bis 2500 Metern, kann man solche Effekte langsam spüren. Dort haben wir dann so einen Atmosphärendruck von zwischen 634 und 560 Millimeter Hg. Ab sogenannten großen Höhen, also High Altitude, da redet man von 2500 bis 3500 Metern, spüren wir schon deutliche Auswirkungen. Und da ist es halt so ein bisschen so, das hatte Paula auch schon angedeutet, dass die Ausprägung auch von anderen Faktoren noch abhängig ist, also wie stark ich das jetzt tatsächlich selber bemerke. Und eine Sache ist dann zum Beispiel die Aufstiegsgeschwindigkeit. Hawaii ist da eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Nicht, dass ich da selber schon gewesen wäre, aber ich habe schon von vielen Leuten gehört, da kannst du ja quasi von Meeresniveau bis auf den Vulkangipfel fast mit dem Auto rauffahren. Mhm. Und wenn du dann da aus dem Auto aussteigst, dann geht es vielen erstmal nicht so gut. Mhm.
Ja, kann ich mir sofort vorstellen. La Réunion, ich weiß ehrlich am Ende nicht mehr, wie hoch der Vulkan war, aber da war das auch so beeindruckend, weil man dann da oben steht und über den Indischen Ozean guckt.
Es hört sich cool an. Ja. Schreibe ich mir auch mal auf die Bucketlist.
Auf jeden Fall machen. Das ist wunderschöne Vulkaninsel mitten im Nichts im Indischen Ozean und es ist französisch, das heißt, du kannst mit Euro bezahlen. Ob das jetzt gut ist, aber... Oh. Und es sind subventionierte Flüge von Paris aus. Einziger Manko, man muss über Charles de Gaulle fliegen. Und Charles de Gaulle ist meiner festen Überzeugung nach der beschissenste Flughafen, der je konzipiert wurde.
Pin-Up Docs, der Reisepodcast.
Ja. Es ist schon, sind schon ein paar gute Tipps, die wir hier kriegen, finde ich.
Ja. Warte, der Berg, ich komme, also ich kann es wahrscheinlich, meine Frau spricht Französisch, ich nicht. Aber heißt übersetzt Bergschnee, also Mount Neige oder so?
Neige,
oder weißer,
ja,
Berg.
Neige. Mhm.
Und es liegt tatsächlich, also unten bist du halt bei 30 Grad am Schnorcheln und oben liegt Schnee.
Ja, ja. Cool.
Gut. Entschuldigung, wir sind abgeschwiffen.
Genau. Also letztlich kann man zusammenfassen, je höher man geht, desto stärker werden die Auswirkungen auf den Körper sein und desto wichtiger werden dann halt unsere Anpassungsmechanismen und eine möglicherweise vorangegangene Akklimatisation, was Akklimatisation letztlich ja auch Anpassung darstellt. Wir haben gesagt, so High Altitude sind so 2500 bis 3500 Meter und wenn man dann größer, also höher als 8000 Meter sich befindet, dann spricht man schon von der sogenannten Todeszone und da kann man auch mit bester Anpassung oder Akklimatisation nur begrenzte Zeit überleben. Meistens braucht man oder wird dann dort auch Sauerstoffsupplementation eingesetzt.
Das ist ja das, was man dann auch in den Filmen immer sieht, wenn sie auf dem Mount Everest oder auf dem K2 sind, dass sie dann immer die Sauerstoffflaschen dabei haben. Ja, spannend.
Ja, genau. Und wir haben ja gesagt, so der Anteil des Sauerstoffs in der Umgebungsluft, der verändert sich nicht. Das bleibt in etwa bei 21%. Und nur durch die Abnahme des Atmosphärendrucks steht uns dann quasi weniger Sauerstoff zur Verfügung. Kann man sich so, um das Ganze zu veranschaulichen, wie das jetzt wirklich ist, oder beziehungsweise um das ein bisschen besser vergleichen zu können, kann man so FiO2-Äquivalente berechnen für gewisse Höhen. Also wenn wir uns jetzt mal auf dem Mont Blanc, höchster Berg in Europa, befinden, da haben wir einen Umgebungsluftdruck von weniger als 462 mm Hg. Und damit haben wir halt einen inspiratorischen Sauerstoffpartialdruck von etwa, also ein bisschen weniger als 100 mm Hg. Und auf Meereshöhe hätten wir einen inspiratorischen Sauerstoffpartialdruck von 150 mm Hg. Also wenn wir das jetzt beziehen auf die Gesamtheit, also auf eine Meereshöhe beziehen würden, dann würde das einer Sauerstoffinfraktion von weniger als 12% entsprechen. Und irgendwie kann ich mir da mehr drunter vorstellen, als wenn ich jetzt rein diese inspiratorischen Partialdrücke vergleichen würde. Also letztlich, wenn ich auf den Mont Blanc steige, ist das ein bisschen, als würde ich in einer Umgebung atmen, die nur 12% Sauerstoff enthalten würde.
Ja, das stimmt. Das ist sehr
anschaulicher. Ich muss dazu noch kurz eine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich letzten Sommer diesen Expeditionsmedizinkurs gemacht und das war super spannend, weil die nämlich SpO2-Sensoren verteilt haben am Anfang des Kurses und wir dann dazu angehalten wurden, halt regelmäßig unsere eigene SpO2 zu messen mit diesen Fingerclips. Und dann war ich halt zwischen irgendwie zwei Vorträgen mal kurz laufen und bin wiedergekommen und ich war schon gut außer Puste, weil ich halt auch fast zu spät zum Vortrag gekommen bin und schnell diesen Berg hochgerannt bin. Und dann hatte ich so eine Sättigung von 75% und dachte mir so, spannend. Habe ich jetzt gar nicht so viel von gemerkt. Und das war halt so auf 3000, also gar nicht so hoch eigentlich.
Und wie lange warst du schon da oben?
Das war am ersten Tag.
Ah, okay. Ja, man denkt halt auch, dass man, also man wird sicherlich auch im Alltag in gewisse Situationen kommen, wo man sich außerhalb von so Referenzbereichen befindet. Man wird es nur nicht, man erfasst es halt nicht, ne?
Nee, genau.
Und das ist halt eine Sache, wo man dann halt schon mal, wenn man genau hinguckt, erstmal merkt, boah, krass, was so ein Körper überhaupt aushalten kann.
Aber kennen wir ja auch von der Medizin, da ist ja auch immer wieder krass, was so ein Körper aushält. Also wenn man dann so COPDler mit einer 70er-Sättigung auf Intensivstation sieht und die noch mit einem sprechen.
Ja.
Das war eigentlich schon die perfekte Überleitung, oder? Weil was passiert denn, wenn ich mich jetzt da länger auf meinen 3000 Metern rumtreibe mit meinem Körper?
Ja, genau. Was dann passiert, das ist das, was wir Akklimatisation nennen. Und hier, um das mal jetzt ein bisschen zu definieren, kann man sich auf letztlich so ein, ja, eine Koryphäe der Höhenmedizin beziehen, das ist der Dr. West, der hat das so definiert: Akklimatisation bezeichnet die physiologischen Anpassungsprozesse des Körpers an veränderte Umweltbedingungen, insbesondere an geringeren Sauerstoffpartialdruck in großer Höhe, um die Sauerstoffversorgung des Gewebes zu optimieren. Und da gibt es verschiedene Mechanismen, die uns helfen, uns quasi zu akklimatisieren. Und die können wir jetzt mal so ein bisschen am besten auch in der Reihenfolge des Auftretens uns genauer anschauen. Letztlich als erstes, was wir als erstes erleben werden, ist eine ventilatorische Akklimatisation. Das heißt, eine umgehende Reaktion des Körpers, die auf letztlich diese, wir haben ja gerade gesagt, ne, die Umgebung ist mit einem geringeren atmosphärischen Druck versehen, also hypobar, und dadurch entsteht letztlich eine Sauerstoffmangelversorgung oder beziehungsweise weniger Sauerstoff in der Umgebungsluft. Also sprechen wir von einer hypobaren Hypoxie. Und die erste Reaktion ist eine deutliche Steigerung der Ventilation unseres Atemminutenvolumens. Auf einer Höhe von 3000 Metern wird unser Atemminutenvolumen bereits um 25% gesteigert im Vergleich zum Meeresniveau. Mhm. Und das Ganze nimmt dann halt tatsächlich noch mehr zu, je höher wir steigen und je weniger Sauerstoff uns zur Verfügung steht in der Einatemluft. Das gilt aber explizit vor allem für die akute Reaktion. Diesen Mechanismus nennt man Hypoxic Ventilatory Response.
Das ist auch das Erste, was man merkt.
Spannend, also oder was man sich bewusst machen muss, dass das, was man so klassisch lernt, dass Atmung mehr durch CO2 gesteuert wird, in dem Fall ja, ist es ja O2 gesteuert. Mir ist klar, dass es da O2-Sensoren gibt, aber das kann man sich so zur klassischen Lehre ja mal bewusst machen.
Ja, genau, also das ist auch wichtig, dass es die halt gibt, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Aber naja, wenn man sich jetzt so fragt, okay, unter hypoxischen Bedingungen wird das Atemminutenvolumen gesteigert, okay, kann ich mir merken, aber das ist leider jetzt auch nicht immer und dauerhaft so. Es gibt tatsächlich auch noch den Hypoxic Ventilatory Decline, und das darf man jetzt nicht unterschlagen. Wenn man hier jetzt über die gesteigerte Ventilation spricht, dann muss man einfach auch erwähnen, dass es noch ein gegenteiliges Phänomen gibt. Und das ist tatsächlich auch im klinischen Alltag relevant, denn zum Beispiel wurde das auch in Covid-Zeiten ja relevant beschrieben. Da gibt es auch ein Paper zu, dass aufgefallen ist, dass die initiale Präsentation von PatientInnen mit Covid-19 oft so relativ wenig klinische oder subjektive Dyspnoe gezeigt hat bei den Patienten, wenn die in Ruhe waren. Mhm. Aber wenn man dann die BGA sich angeschaut hat, hat man deutliche Hypoxämie gesehen.
Ich kann mich an diese Phase noch so gut erinnern, wo wir das alles im Kopf nicht zusammengekriegt haben, was wir da bei Covid gesehen haben.
Ja, schon echt krasse Unterschiede, ne? Also man hat keine deutlich erhöhte Ventilation bei seinen Patienten, aber dann guckt man sich die BGA an und denkt sich so, wow, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen.
Warum sitzt der dann noch so entspannt in seinem Bett?
Ja, genau. Na, also, dass wir quasi unsere zentralen Chemorezeptoren reagieren halt vor allem auf das CO2. Bei Covid-19 und auch anderen viralen Pneumonien haben wir als dominierende Pathophysiologie, vor allem initial, eine Erhöhung des intrapulmonalen Schandvolumens. Das bedeutet, dass das CO2 initial erstmal normwertig bleibt, weil die Abatmung ist halt weniger beeinträchtigt, vor allem, weil die Diffusionskapazität von CO2 halt deutlich höher ist als die von Sauerstoff und Sauerstoffpartialdruck hingegen fällt. Und gleichzeitig hat man so oft so eine unmerklich gesteigerte Ventilation. Also sowas, wenn du den Patienten anschaust, das würdest du jetzt nicht unbedingt sehen. Und es kommt zu einer leichten Hypokapnie. Und da sieht man halt, dass das CO2 für die Empfindung der Dyspnoe halt essentiell ist. Und so ist es, kann man halt so ein bisschen erklären, okay, irgendwie haben wir halt keine gesteigerte Atmung bei diesen Leuten, weil das CO2 halt einfach nicht relevant gestiegen ist. Aber so in der BGA sind die schon deutlich hypoxisch und irgendwie halt krank.
Jetzt hast du zwei Mechanismen beschrieben, aber jetzt müssen wir noch mal kurz drüber reden. Warum treten die beiden Mechanismen aus? Also du hast gesagt, angewandte Physiologie. Warum tritt das beides auf? Kannst du das erklären?
Also das sind halt einfach unterschiedliche Regelkreisläufe und wir haben halt eine hohe interindividuelle Variabilität bei einer ventilatorischen Reaktion auf Hypoxie. Wir haben ja einmal halt die zentralen Chemorezeptoren, die vor allem auf das CO2 ansprechen und dann haben wir noch in den sogenannten carotid bodies halt Chemorezeptoren, die vor allem auf Sauerstoff ansprechen und das sind halt so Dinge, wo man halt auch im Vorhinein gar nicht weiß, was jetzt hier dann mehr funktioniert oder weniger. Und letztlich ist dann halt bei den Pneumonien auch wichtig, dass wir hier einfach dieses erhöhte intrapulmonale Schandvolumen haben und das dann letztlich dafür sorgt, dass das CO2 einfach nicht ansteigt.
Mhm. Für mein Verständnis ist es so, dass immer erst die Hypoxic Ventilatory Response und dann das Decline auftritt oder kann bei einem Patienten gleich das Decline auftreten ohne die Response? Also ist das sehr individuell unterschiedlich?
Es ist sehr individuell unterschiedlich und letztlich sind das ja auch unterschiedliche Bedingungen, die wir gerade betrachten. Das eine ist halt ein Patient, der halt krank ist und mit einer Krankheit kämpft und das andere ist halt jemand, der sich halt an also in äußere Umgebung begibt, die halt letztlich ihn unter Stress setzen sozusagen.
Das heißt, für den Gesunden wird die Hypoxic Ventilatory Response, der sich in die Höhe begibt.
Genau, also das ist eher zu erwarten, genau. Das ist dann, wenn man sich als halbwegs gesunder, fitter Mensch in die Höhe begibt, dass es zu einer Hypoxic Ventilatory Response kommt, wie stark die ausgeprägt sein wird. Das ist halt dann wieder individuell auch unterschiedlich. Okay, also wenn wir jetzt sagen, die Hypoxic Ventilatory Response ist das, was letztlich für uns jetzt beim Thema Höhe relevant ist, dann fragen wir uns natürlich, okay, wie funktioniert denn das? Also was ist der Mechanismus dahinter? Und da gibt es zwei Hauptmechanismen. Als allererstes, was akut geschieht, ist halt die Chemosensitivität, an der wir arbeiten. Also im Glomus caroticum oder auch carotid body befinden sich sogenannte Typ-1-Zellen, die als O2-Sensoren funktionieren. Wenn der Sauerstoffpartialdruck abfällt, dann gehen da gewisse Kaliumkanäle zu, es kommt zu einer Membrandepolarisation, zu einem Calcium-Einstrom durch solche spannungsabhängigen Calciumkanäle, die kennt ihr bestimmt auch noch von anderen Bereichen. Dadurch wird dann ATP freigesetzt und Acetylcholin an den afferenten Nervenenden und das Ganze wird ins ZNS geleitet. So kommt es dann letztlich dazu, dass wir einen erhöhten Atemantrieb haben. Mhm. Ja, jetzt habe ich gesagt, es gibt zwei Hauptmechanismen. Der zweite ist dann so ein bisschen das, was man chronisch nennt, wobei man hier dazu sagen muss, dass auch erste Effekte schon nach wenigen Stunden zu bemerken sind. Und da geht es um letztlich einen genetischen Mechanismus, also eine veränderte Genexpression. Das geschieht über einen Transkriptionsfaktor, der mittlerweile schon ein bisschen Berühmtheit erlangt hat, der sogenannte Hypoxia-Inducible Factor 1. Und da kann man jetzt auch noch mal ein bisschen im Detail einsteigen. Dieser bei Normoxi ist es so, dass die eine Untereinheit davon, die Alpha-Untereinheit, synthetisiert wird und dann direkt hydroxyliert und ubiquitiniert wird, also chemische Reaktion. Und ubiquitiniert, sagt vielleicht, erinnert man sich dann noch, heißt abbauen. Ist ein Signal für den Körper, weg damit. So, wenn jetzt Hypoxie vorliegt, also sich die Bedingungen verändern, dann wird diese Alpha-Untereinheit nicht mehr oder weniger hydroxyliert und ubiquitiniert. Das heißt, sie bleibt da, sie kann sich in den Nukleus bewegen und dort findet sie dann ihre Beta-Untereinheit, kann ein Dimer bilden und dann weitere Koaktivatoren aktivieren. Es kommt zu einer Komplexbildung und dieser Komplex bindet dann an das Hypoxia-Responsive Element von gewissen Zielgenen. Ja gut, was sind das für Zielgene? Da hat man mittlerweile mehr als 100 Zielgene identifiziert, krass, die dann natürlich unterschiedliche Effekte haben.
Was sind die wichtigsten Effekte?
Also wir sehen vor allem, dass sich dieses Hypoxia-Responsive Element auf Genen befindet, die die Erythropoese beeinflussen und den Eisenmetabolismus, klassischerweise zum Beispiel das EPO. Mhm. Auch die Angiogenese kann beeinflusst werden über so Endothelial Growth Factors und der Gefäßtonus zum Beispiel über die NO-Synthase beeinflusst werden.
Ich finde das super beeindruckend. Also jetzt auch das wieder runtergebrochen. Wir haben Gene, die nicht exprimiert werden. Und wenn wir uns in Höhe begeben oder anders hypoxisch werden, ist klar, aber wahrscheinlich wird das ja evolutionstechnisch hauptsächlich an Höhe gekoppelt sein, dann kann unser Körper diese Gene exprimieren, um sich dem anzupassen. Schon krass.
Der menschliche Körper ist schon krass.
Ja, und wir haben das halt alles irgendwo so in uns schlummern, in so einer Trickkiste und können es dann bei Bedarf rausholen.
Ja, genau. Ja, abgefahren.
Was ist in dieser Trickkiste denn sonst noch drin?
Guter Punkt. Wir haben nämlich nicht nur die ventilatorische Akklimatisation, sondern noch weitere Antworten darauf, wie wir in dieser hypobaren Hypoxie überleben können. Und zwar können wir unsere Sauerstofftransportkapazität erhöhen. Wir haben ja gerade schon bei der hypoxie-induzierten Genexpression gesehen, dass da viele dieser Veränderungen letztlich zu einer erhöhten Sauerstofftransportkapazität führen können. Also mal so EPO, ne, mehr EPO, mehr HB letztlich, mehr Sauerstofftransport. Aber das Ganze geschieht nicht nur über veränderte Genexpression, sondern es gibt auch noch andere Anpassungen, die im Verlauf auftreten.
Aber dieses EPO-HB ist ja das, was als Höhentraining ganz klassisch bekannt ist, oder? Bei Radfahrern oder sonstigen Ausdauersportlern.
Ja, das ist auch voll spannend. Also das ist so das, was im Volksmund quasi oder allgemein bekannt ist, dass Höhentraining vor allem letztlich über HB funktioniert. Aber Höhentraining nimmt all diese Effekte mit. Und das ist noch nicht mal der relevanteste.
Okay.
Gibt es übrigens auch einen coolen Sportsmedizin-Podcast zu, die das Ganze mal aufgedröselt haben.
Mach gerne Werbung.
Den muss ich für die Shownotes noch ergänzen. Den habe ich da noch nicht drin, aber das mache ich noch. Genau. Weil die da auch ganz gut drin eingestiegen sind, was jetzt so das Sportliche angeht und wie man das am besten ausschöpft. Und da ist HB halt ein Faktor von, oder beziehungsweise die über EPO die Regulierung von HB. Denn ganz am Anfang ist es ja so, dass die Hämoglobinkonzentration schon steigt, aber eben durch etwas, ich glaube, das hatte Paula auch vorhin schon angesprochen, durch eine Plasmavolumenreduktion. Heißt, wenn ich weniger Plasma habe, dann habe ich nicht unbedingt mehr Hämoglobin absolut, aber die Konzentration steigt halt. Und damit wird halt pro Zeit mehr Sauerstoff transportiert, gell?
Mhm.
Ja, und dann, das ist halt sowas, was du als erstes bemerkst halt oder was als erstes passiert, die Plasmavolumenreduktion. Und im Verlauf von Stunden kommt dann halt unsere Genexpression, die langsam letztlich ihre Effekte zeigen kann über diesen Hypoxia-Inducible Factor. Und ab so etwa 3 Wochen merkt man dann auch tatsächlich eine gesteigerte Erythropoese, teilweise auch schneller. Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, welche Studien man sich bezieht, die in welchen Höhen stattgefunden haben. Also letztlich haben wir dann die Ventilation und die Sauerstofftransportkapazität als Stellschrauben, an denen wir drehen, um mit diesen lebensunfreundlichen Bedingungen zurechtzukommen. Die Trickkiste hat aber noch ein bisschen mehr zu bieten. Wir können ja auch Kreislauf. Also wir sehen auch Veränderungen in der Hämodynamik. Letztlich muss man sagen, ist es nicht hundertprozentig neu, denn auch, also oder die meisten Veränderungen der Hämodynamik haben ja auch was mit der Sauerstofftransportkapazität zu tun im Endeffekt. Aber hier haben wir halt noch so ein paar Punkte, die wir schon recht schnell bemerken können und die wir noch nicht angesprochen haben.
Also Steigerung des Herzzeitvolumens am Ende.
Ganz genau, ganz genau. Und was man da schon recht schnell sieht, was vielleicht auch Paula, als du da von deinem Lauf zurückgekommen bist, gemerkt hast, ist, dass wir sowohl in Ruhe als auch in Anstrengung eine erhöhte Herzfrequenz haben. Und das ist ein Teil der unmittelbaren Akklimatisation oder Kompensation. Das funktioniert über eine erhöhte Sympathikusaktivität in der Höhe.
Ich finde, dass das, was vom Unangenehmsten ist, wenn man schlecht akklimatisiert in der Höhe ist, dass man nachts kann ich manchmal nicht schlafen, weil ich so tachykard bin.
Krass, dass du das sogar wirklich spürst. Also ich habe es immer nur so, wenn ich dann mal auf meine Uhr geschaut habe und dann so, oh, okay, normalerweise ist mein Ruhepuls irgendwie so um die 60 und jetzt sitze ich hier und bin schon deutlich drüber.
Ich merke das auch nicht tatsächlich, also so, aber das nicht schlafen, das hatte ich auch, dass ich irgendwie nicht pennen konnte. Vielleicht ja auch erhöhter Sympathikustonus.
Ja.
Ja, das ist, gibt mit Sicherheit verschiedene Sachen. Dann ist ja auch noch, was manche berichten in der Höhe, ist, dass man so Atempausen quasi hat. So ein bisschen Richtung OSAS ohne Obstruktion. Und das kann halt auch unangenehm sein.
Ja. Also, ja.
Also beim Schlafen quasi oder in der Nacht.
Ja.
Genau, wir haben halt so gesagt, die Herzfrequenz ist erhöht, die bleibt dann auch erstmal erhöht. Allerdings nimmt das Schlagvolumen im Verlauf ab, sodass dann das Herzminutenvolumen nach ein paar Tagen in der Regel beim Ausgangswert wieder ankommt.
Aber wenn ich jetzt in der Höhe wirklich lebe, bleibt meine Herzfrequenz dann auch so hoch oder reguliert sich das wieder?
Das verändert sich dann schon nochmal. Das ist auch ganz gut so, dass sich das nochmal anpassen kann und im Verlauf die Herzfrequenz wieder abnimmt. Denn im Verlauf erhöht sich dann wiederum der Vagotonus ein bisschen. Wir haben eine Herabregulierung von Beta-Rezeptoren und das führt dann letztlich dazu, dass die kardiale Arbeit und der myokardiale Sauerstoffbedarf, so die Hypothese zumindest, wieder abnimmt. Und zudem halt dann der pulmonale Blutfluss ein bisschen geringer wird, sodass wir eine erhöhte Transitzeit haben letztlich vom Blut in unserer Lunge und damit dann ein bisschen die Oxygenierung auch verbessern können. Also versuchen, so ein bisschen dem Ganzen entgegenzuarbeiten.
Das ist ja voll spannend. Das macht ja richtig Sinn.
Ja, aber auch, dass der Körper das so regulieren kann. Also es macht Sinn und der Körper reguliert das selbst, ohne dass wir da was mitkriegen.
Der ist schon voll schlau. Krass.
Gut, also dann haben wir jetzt ventilatorische Anpassung. Wir haben eine Genexpression, die sich auf HB auswirkt, aber auch auf Gefäßtonus und viele, viele andere Sachen. Wir haben eine hämodynamische Anpassung. Ja, haben wir es jetzt oder fehlt noch was?
Also ich glaube, was halt, ist schon eine gute Zusammenfassung, aber um sich das Ganze nochmal ein bisschen zu veranschaulichen und so ein bisschen, wir haben ja über diese Stellschrauben gesprochen, die so ein bisschen einzuordnen, dann lohnt es sich, sich nochmal so die Formel anzuschauen für die Sauerstofftransportkapazität, also oder auch anders gesagt Sauerstoffangebot, Oxygen Delivery, DO2, you name it. Ist zwar natürlich nicht unbedingt das Beliebteste, mit Formeln zu hantieren. Und gerade in einem Audioformat wie in einem Podcast vielleicht eine gewisse didaktische Herausforderung. Aber ich denke, dieser Herausforderung sollten wir uns stellen. Und so ein bisschen was hat da bestimmt jeder noch im Kopf. Die erste Formel sozusagen, die wir da brauchen für die Sauerstofftransportkapazität oder DO2, ist ja auch gar nicht mal so lang. Vielleicht erinnert einer von euch sich noch an
Für DO2. Das ist, haben wir drüber gesprochen, Herzzeitvolumen und arterieller O2-Gehalt. Also, oder sehe ich das falsch?
Nee, ganz genau. Ne? Also der Sauerstoff, der uns zur Verfügung steht, wird generiert durch unser Herzzeitvolumen und den arteriellen Sauerstoffgehalt wird oft abgekürzt als CaO2. Jetzt ist das natürlich noch nicht das Ende der Weisheit sozusagen, weil hinter diesen Faktoren sich noch weitere Formeln verbergen. Die sind dann doch nochmal ein bisschen länger. Aber die erste ist, glaube ich, jedem schon nochmal bekannt. Das Herzzeitvolumen wird durch zwei weitere Faktoren gebildet letztlich, die wir schon angesprochen haben.
Herzfrequenz und Schlagvolumen.
Soweit erinnert sich, glaube ich, jeder nochmal. Und da haben wir ja schon die erste Stellschraube, die wir vorhin besprochen haben. Ne? Initial steigt die Herzfrequenz in der Höhe. Und dadurch generieren wir dann letztlich ein höheres Herzzeitvolumen. Ja, dann hatten wir da noch den zweiten Faktor in der DO2-Gleichung, der arterielle Sauerstoffgehalt, CaO2. Diese Formel ist ein bisschen länger, aber auch da kann man durch bloßes Überlegung auf mindestens 2 bis 3 Teile der Formel kommen, wenn wir uns nur kurz die Frage stellen, auf welche Art und Weise Sauerstoff im Blut denn überhaupt transportiert wird oder vorliegt.
Quasi nur Hb gebunden. Der physikalisch gelöste spielt eigentlich kaum eine Rolle. Das heißt, es ist vom Hb abhängig, würde ich sagen.
Ja, also auf jeden Fall ist es hauptsächlich vom Hb abhängig, genau. Und Hb, die Menge ist natürlich abhängig dann wiederum von der Sauerstoffsättigung und die ja mit in dieser Formel noch drin steckt. Und da haben wir ja gesagt, das ist Hb ist halt einer der Faktoren, an denen wir versuchen hier zu spielen oder unser Körper. Und beim physikalisch gelösten Sauerstoff ist das Ganze natürlich abhängig vom Sauerstoffpartialdruck und der Löslichkeit. An der Löslichkeit können wir jetzt nicht viel machen. Die wird halt so bleiben. Und den Sauerstoffpartialdruck, den inspiratorischen, können wir natürlich auch nicht verändern.
War da nicht noch, jetzt lehne ich mich ganz an, Hüfnersche Zahl, war das nicht noch? Hb,
ja.
Hb mal Hüfnersche Zahl gleich, war doch dann die Sauerstofftransportkapazität vom Hb sozusagen.
Ganz genau, ne? Also Hb mal Hüfnersche Zahl mal die Sättigung letztlich vom Sauerstoff und dann kommt halt noch angehängt das, was du gesagt hast, was halt so wenig relevant ist, also der Sauerstoffpartialdruck und der wird dann letztlich mit dem Löslichkeitskoeffizienten von Sauerstoff im Blut multipliziert und der beträgt halt 0,003 und deshalb, daher kommt es halt, dass das so, ja, einen relativ geringen Einfluss hat auf den letztlichen Sauerstoffgehalt im Blut. Jetzt haben wir aber unser Gehirn vorerst mal ausreichend mit physiologischem Hintergrundwissen gefüttert, sogar noch einige Formeln wieder rausgekramt und können uns das Ganze endlich auch mal live anschauen. Und wie wäre es, wenn wir dreimal auf den Everest steigen?
Ah, wollte ich immer schon mal hin.
Ja, ne? Wie hoch ist der nochmal?
Allerdings wollte ich nur ans Basecamp. Das Basecamp war schon über 6, glaube ich. Und der Everest ist.
Und der Gipfel ist fast 9000. Also 8800 und ein paar zerquetschte.
Sehr gut. 8848 Meter ist sehr hoch. Ja, da haben wir uns ein bisschen was vorgenommen, ne?
Ja.
Jetzt mal eben schnell, so während des Podcasts.
Wo war die Todeszone? 8000, ne?
Also. Genau. Okay, ist vielleicht ein bisschen, bisschen too much für uns, aber netterweise hat sich da eine Gruppe von Bergsteigerinnen mal raufbegeben und eine richtig spannende Studie dort oben durchgeführt. Das waren 10 an der Zahl. Die sind mit einem recht üblichen Höhenaufstiegsprofil darauf spaziert und haben auf 8400 Metern sich dann noch BGAs abgenommen. Dort hatten sie dann auch keinen Sauerstoff mehr zu sich geführt sozusagen. Es war quasi unter der Umgebungsbedingung. Und da oben haben wir jetzt, wir haben ja gesagt, wichtig ist der atmosphärische Druck, einen Umgebungsluftdruck von 272 mm Hg. Wir erinnern uns, auf Meereshöhe waren das 760 mm Hg, also das, was wir jetzt hier so atmen und gewohnt sind. Das führt dann zu einem inspiratorischen Sauerstoffpartialdruck von 47,1 mm Hg.
Okay.
Wenn man sich jetzt diese PGAs mal anschaut, Torm und Poller, ich zeige euch die mal hier. Was sind denn eure ersten Gedanken dazu und welche Werte fallen euch da als erstes auf?
Ja, der muss intubiert und dann auf den Bauch.
Ist schlecht auf dem Everest, dann kommt der da nicht mehr runter.
Ja, gut. Nee, aber ich würde, also wir haben hier ein PaO2 von 24,6. Gut, und eine arterielle Sättigung von 54% bei einem HB von 19,3. Ja, auch schön, weil das ja genau das ist, was du beschrieben hast. Dass also quasi das Volumen des Blutes, wie hast du es gesagt? Du hast es schöner beschrieben.
Volumenreduktion,
ja. Genau. Dazu
und dadurch die Konzentration halt auch erhöht wird. Wobei bei denen, ja, die haben sie ja schon mit ihrem Höhenprofil, also die waren ja schon eine Weile unterwegs, also bestimmt auch EPO noch eine Rolle spielt, aber viel davon wird auch Plasmavolumenreduktion sein.
Ja, ja, krass. Also so eine BGA bei uns im Wald- und Wiesenkrankenhaus würde auf jeden Fall zu großen Sorgen führen.
Ja. Also, oder man denkt sich so, scheiße, das BGA-Gerät muss kaputt sein.
Ja. Oder ist,
oder der
ist
Patient.
Doch venös. Ist doch peripher venös.
Ja, vor allem muss man halt sagen, das sind jetzt ja Menschen, ne, die sind da rauf und wieder runter spaziert. Spoiler Alert, sie haben es alle überlebt. schon krass, ne? Die haben das alle durch Akklimatisation geschafft. Mhm. Wenn man jetzt so akut sich dahin begeben hätte, keine Ahnung, Flugzeug spuckt einen oben auf dem Everest aus, dann würde diese Höhe nach wenigen Minuten zum Bewusstseinsverlust führen. Aber ich habe euch in dieser BGA ja zwei Werte so ein bisschen versteckt noch. Und zwar sind das der arterielle CO2-Partialdruck, also unser Kohlendioxid, und das Laktat. Vielleicht wollt ihr dazu mal Schätzungen abgeben. Was denkt ihr denn zum Laktat?
Ich würde sagen, das Laktat ist wahrscheinlich normal, so plus minus. Weil wenn das massiv ansteigen würde, dann könnten die ja auch schlecht hochlaufen. Außerdem, was wir den HörerInnen unterschlagen haben, der pH ist 7,53. Und wenn der sehr, also wenn der sehr viel Laktat hätte, dann wäre der, glaube ich, azidotischer.
Gleichzeitig, also Gegenargument, der kann auch ein ordentliches Laktat haben, weil er ja auch hyperventiliert. Das haben wir
ja
vorhin gesagt.
Stimmt.
Und damit ja das CO2, also ich meine, in einer Hyperglykämie habe ich schon CO2 von 9 gesehen.
Ja, das stimmt.
Einer sich einer selbst eratmet hat. Also.
Gut, und das sind alles junge, fitte Menschen, mehr oder weniger.
Ja, also Laktat erhöht, CO2 runter, würde ich sagen. Bin gespannt.
Ja. Sehr, sehr gut. Also ihr habt gute Argumente auf jeden Fall schon mal genannt. Tatsächlich, wir haben ja gerade mit dem Laktat angefangen, das ist bei 2,2, also jetzt, wenn dann minimal erhöht, würde man sagen, ne? Und auch das ist ein weiteres Zeichen, dass die Akklimatisation hier gut funktioniert hat. Letztlich haben wir trotz einer Sauerstoffsättigung von 54% es irgendwie geschafft, das Sauerstoffangebot, unsere DO2, hoch genug zu halten, um eine Gewebehypoxie zu verhindern. Ne, denn das würde man ja sonst an einem deutlich erhöhten Laktat sehen.
Ja.
Genau, und das Zweite, was ich euch vorenthalten hatte, war ja das CO2. Und da sind wir hier, Torm hatte schon gesagt, wahrscheinlich deutlich erniedrigt. Ja, die 9 mm Hg von deinem Hypoglykämie-Patienten haben wir hier nicht geschafft. Das sind 13,3.
Hyperglykämie war der. Aber
sorry, versprochen.
Nee, alles gut. Krass. Und was wir nicht erwähnt haben, obwohl du es uns gezeigt hast, dass das Bicarbonat nur bei 10 ist. Das macht ja auch Sinn, wenn man das in der Zusammenschau sieht. Ja.
Genau, auch das Bicarbonat spielt nochmal eine große Rolle. Genau, und so hier sehen wir auch, die ventilatorische Akklimatisation hat funktioniert.
Ja, es ist ja das, was wir auch bei andersrum bei COPD-Lern sehen. Chronische Hyperkapnie führt halt über die Niere dazu, dass die Patientinnen und Patienten Bicarbonat erhöhen, also rückresorbieren und damit die Azidose ausgleichen. Und hier ist das Gegenteil. Die hyperventilieren halt chronisch. Und wenn man das lang genug macht, dann macht die Niere das Gegenteil.
Das stimmt, das ist ein guter Vergleich.
Ja, also man muss ja auch sagen, bei einem CO2 von 13, ein pH von 7,53, wenn man, da gibt es ja auch so Formeln, wie man den erwarteten pH-Wert berechnet anhand von dem CO2, da wäre man deutlich alkalischer normalerweise, ne? Das funktioniert jetzt halt nur, weil man eben eine erhöhte Bicarbonatausscheidung hat.
Ja.
Ultra spannend.
Super spannend und super, super nah dran irgendwie. An dem, was man halt so im zweiten Studienjahr lernt, muss man ja sagen. Also, oder Teile davon.
Ja, also letztlich kann man hier so eine, auch wenn man noch ewig über diese WGR quatschen könnte, eine Schlussfolgerung so ein bisschen rausstellen, dass die Kompensation der hypobaren Hypoxie zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Oxygenierung, also DO2, auf Kosten der CO2-Homöostase geht.
Mhm. Ja.
Ja.
Das wird dann chronisch über die Niere Säure-Base-Haushalt kompensiert. Also. Ja.
Genau, und wenn wir uns jetzt diese extreme Hypokapnie mal anschauen, könnten wir dazu auch einen kurzen Exkurs machen, letztlich zu Hypokapnie und den Auswirkungen. Denn diese Hypokapnie kann uns ja bekanntlich nicht nur in der Höhe begegnen. Haben wir ja durchaus auch schon mal in klinischen Situationen. Und da hat man in verschiedenen Studien festgestellt, dass Hypokapnie halt Effekte in verschiedenen Bereichen zeigt. Zum Beispiel zerebral, das wird manchen auch ein Begriff sein. Da sehen wir vor allem eine zerebrale Vasokonstriktion durch Hypokapnie, wodurch dann der zerebrale Blutfluss auch abnimmt.
Tatsächlich, also als ich mit Rettungsdienst angefangen habe, da wurde das noch ganz klar so unterrichtet, du hast einen Schädel-Hirn-Trauma-Patient, der bewusstlos ist, der wird hyperventiliert, um den Hirndruck zu senken. Dass man damit trotzdem eine Minderversorgung macht, das war da noch nicht klar.
Ja, ganz genau, das ist so dieses Dogma, an das sich viele noch erinnern, ne? Aber gleichzeitig muss man eben, ne, was man ja damit schafft, durch die Reduktion oder durch die zerebrale Vasokonstriktion ist ja das zerebrale Blutvolumen zu vermindern und man denkt ja da immer halt eben an den Hirndruck, ja, und da ist es halt auch so, dass man kurzfristig mal den Hirndruck dadurch reduzieren könnte, aber was man ja eben zusätzlich macht durch die zerebrale Vasokonstriktion, ist, dass man eben das Sauerstoffangebot reduziert und den Sauerstoffverbrauch noch erhöht und das ist ja was, das dem Gehirn letztlich auch einfach schadet. Und in Summe hat man zumindest Stand jetzt, glaube ich, herausgefunden, dass das eben nicht wirklich sinnvoll ist und Reperfusionsschaden tatsächlich auch erhöhen kann. Mhm. Aber auch andere Organsysteme können durch Hypokapnie beeinflusst werden. In der Lunge zum Beispiel sehen wir, dass nicht nur der Atemwegswiderstand erhöht wird, sondern auch dieses Phänomen, was sicher allen bekannt ist, die hypoxische pulmonale Vasokonstriktion, die funktioniert.
Eulalilistrand.
Ahoi.
Genau, das Schlagwort.
Ja.
Ja, und dieser Eulalilistrand-Reflex, der funktioniert unter hypokapnischen Bedingungen weniger gut sozusagen, sodass der intrapulmonale Shunt wiederum erhöht wird. Denn das ist ja das, wo der Euler-Lilienstrand-Reflex oder Mechanismus halt entgegenwirken soll, ne, den intrapulmonalen Shunt zu reduzieren. Und wenn man jetzt gleichzeitig eine Hypokapnie vorliegen hat, dann ist das halt nicht mehr so gegeben. Ne? Dann hat man eben wieder mehr Schandvolumen.
Das ist auch gut fürs Herz, damit es das schafft. Ne? Also, ja, wenn es die ganze Zeit gegen diesen erhöhten Widerstand, also vielleicht der Herz.
Ja, also fürs Herz ist das in dem Moment halt das, das, was ihr da einmal kurzfristig helfen kann. Und das ist auch so, sag mal, in der Klinik so das Einzige, wo es halt teilweise noch gemacht wird, ist bei den Neonaten, wenn die einen akuten und lebensbedrohlichen Anstieg haben von ihrem pulmonalvaskulären Widerstand. Dann wird teilweise noch Hypokapnie mit eingesetzt und dadurch halt dieser pulmonalvaskuläre Widerstand halt wieder so ein bisschen reduziert, damit man jetzt einfach mal dem Herz die Möglichkeit gibt, da überhaupt klarzukommen.
Jetzt hast du uns das ja erzählt, wie das so im Krankenhaus bei unseren PatientInnen relevant ist. Ich gehe davon aus, du hast uns das erzählt, weil das in der Höhe auch eine Rolle spielt, oder?
Ja, klar, all diese Effekte sind letztlich in der Höhe auch relevant. Und zum Beispiel gibt es Studien, die halt untersucht haben, was die Hypokapnie und den zerebralen Blutfluss, den Zusammenhang angeht. Und auch unter hypobarer Hypoxie gibt es halt diesen Effekt. Man sieht hier allerdings, dass bei einem niedrigeren entidalen CO2 in der Höhe ein höherer zerebraler Blutfluss noch aufrecht zu erhalten war, im Vergleich mit einer Baseline auf Meereshöhe. Also kann man da sehen, dass die adversen Effekte von Hypokapnie in der Höhe bei chronischer Exposition abgemildert werden.
Das ist ja verrückt. Weiß man, woran das liegt?
Man hat in den Blutgasanalysen deutliche Unterschiede in Bicarbonat und Base Excess gesehen und vermutet, dass möglicherweise Veränderungen im Puffersystem dafür sorgen, dass diese zerebrovaskuläre CO2-Reaktivität in der Höhe, also letztlich, dass wir besser damit klarkommen mit den Veränderungen.
Das ist ja ultra spannend.
Ja, da gibt es noch viel zu erforschen. Das ist jetzt natürlich eine Studie, die nicht irgendwie unter wer weiß wie viele Probanden mit einbeziehen konnte. Aber das sind alles schon ganz coole und wertvolle Hinweise.
Ja.
Man muss sich halt auch mal vorstellen, die Komplexität dieser Studien, ne? Der nochmal kurzer Fun-Fact aus meinem Expeditionsmedizinkurs, das war halt einer derjenigen, die immer diese Schweizer Expeditionen, Forschungsexpeditionen organisieren, der diesen Kurs geleitet hat. Und der hat dann halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich meine, wenn du am Mount Everest da so BGAs machen willst, das ist ja dann, heißt du, dein BGA-Gerät ja auch nicht gerade nebenan stehen. Und ich finde, das muss man schon auch einfach mal würdigen, was da für eine verdammt riesige Logistik dahinter steckt. Da Forschung zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also das Erste, was du dir halt überlegen musst danach, wie gucke ich, dass ich halt, bis ich das beim BGA-Gerät habe, dass da möglichst wenig noch an Metabolisierung etc. stattfindet, weil wir interessieren uns natürlich für die Gase. Und das heißt, die tun das Ganze nicht in Plastikspritzen, sondern in Glasspritzen, damit das ein bisschen mehr abgeschirmt letztlich ist. Und frieren das direkt. Gut, Temperatur ist jetzt nicht so das Problem auf dem Everest, also das kalt zu kriegen. Und dann haben sie halt einen letztlich einen Sherpa dabei, der halt in der Mordsgeschwindigkeit das innerhalb von 2 Stunden zum Camp geschafft hat, wo das BGA-Gerät dann steht. Ne? Das ist schon beeindruckend.
Ernst, ich glaube, ich kenne mich mit BGA-Geräten ganz gut aus. Ich frage mich gerade, ob die BGA-Geräte in großer Höhe genauso funktionieren. Aber wahrscheinlich funktioniert das, weil es ja alles dann an Flüssigkeit
basiert. Genau, ich glaube, du musst
sie
einfach umeichen, oder? Also du musst, irgendwelche Einstellungen verstellen wahrscheinlich.
Aber weil auch da die Partialdrücke ja eine Rolle spielen. Andererseits ist es natürlich dann alles auf Flüssigkeitsbasis und nicht mehr auf Gasbasis, sodass die Drücke natürlich eine viel geringere Rolle spielen als bei Gasen.
Aber eine spannende Frage.
Ja,
Puh, das wäre jetzt schon wieder Messtechnik, Advanced Messtechnik, würde ich sagen.
Ja, Messtechnik auf Mount Everest.
Also es hat er auf jeden Fall nicht berichtet im Kurs. Von daher gehe ich davon aus, dass es kein Problem gewesen zu sein scheint. Ihr größtes Problem war, dass sie ein Fahrradergometer auf 7.500 Meter hochgebracht haben.
Okay, ich bin gerade umgezogen und habe mein Fahrradergometer vom dritten in den dritten Stock geschleppt. Das hat mir schon gereicht.
Ja, das ist schon stark.
Was noch so aus der Anästhesie-Historie ganz spannend ist, dass Hypokapnie ja auch bewusst eingesetzt wurde, um Narkosemittel einzusparen. Ist natürlich schon ein paar Jahrzehnte her, wobei man ja auch sich bewusst machen muss, dass alles, was wir so an Anästhesie machen und kennen, noch gar nicht so, so alt ist. Genau, und das hat man gemacht und das hat auch geklappt. Man hat leider festgestellt, dass die Leute postoperativ psychomotorisch nicht so gut beieinander sind, wie man sich das vielleicht wünscht. Also das, was wir jetzt bei jüngeren Patientinnen und Patienten bei Nativa sehen, dass man das ausmacht und die sind wach und klar, das war damals wohl nicht so. Aber
hat sich nicht bewährt, meinst du?
Hat sich nicht bewährt. Ich frage mich ja, was die Leute in 50 Jahren darüber denken, wie wir heutzutage Narkose machen. Also
wahrscheinlich auch so. Hat sich nicht bewährt.
Ja, eben. Also das ist schon krass, ne? Ich meine, jetzt denken wir halt so, nachdem wir vorher darüber gesprochen haben, was für negative Effekte Hypokapnie so haben kann, pathophysiologisch, und was hier alles verändert wird und so. Und dann erzählst du, ja, die haben das gemacht, um Narkotikabedarf zu reduzieren. Da denkt man sich so, Alter, okay. Ja. Aber das konnten die ja alles halt noch nicht wissen.
Genau.
Und deshalb ist es schon halt cool, dass wir auch so solche Studien haben und immer mehr Einblick halt in diese Pathophysiologie, weil wir so ja letztlich auch wissen, okay, was tun wir vielleicht besser nicht und warum führt das vielleicht dazu, dass die psychomotorisch nicht ganz so gut waren, wenn man die hypokapnisch fährt.
Ja, auch noch kleine Side-Story, der Podcast heute basiert nur auf irgendwelchen, bei uns ist gerade mit 67 ein Narkosepfleger in Rente gegangen und hat erzählt, als er damit angefangen hat, und ich meine, mit dem habe ich gearbeitet und von Axel habe ich viel gelernt, da hat er noch Narkose mit einer Schimmelbussmaske gemacht, in der HNO. Ist irgendwie crazy, wenn ich drüber nachdenke, ist es crazy. Aber klar, er ist nochmal 27 Jahre älter als ich.
Trotzdem. Ja, ich bin schon froh über die modernen Dinge, die wir so zur Verfügung haben und dass ich das nicht über eine Schimmelbuschmaske mit meinem Patienten alles teilen muss.
Ja.
Einmal mitschnüffeln.
Oh ja, heute war die Narkose sehr gut.
Ja, ich habe noch ganz viel dazu im Kopf, aber das lassen wir.